The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Dienstag, der 30. Dezember. Es ist das Ende eines Jahres, das uns gefordert, überrascht und manchmal auch überfordert hat. Chelsea-Speaker Gabor Steingart und ich haben Sie durch dieses Jahr begleitet. In rund 250 Folgen des Pioneer Briefing Podcasts. Tag für Tag, Nachricht für Nachricht, zwischen Krisen und Lichtblicken, zwischen Zweifel und Zuversicht. Und jetzt, am Ende dieses Jahres, wollen wir noch einmal innehalten. Wir ordnen noch einmal ein, was alles geschehen ist, das Harte und das Schöne, das Erschütternde und das Ermutigende. Wir blicken zurück auf 2025. Das Jahr beginnt mitten im Wahlkampf. Deutschland diskutiert, streitet, positioniert sich. Und über das Kämpfen hat meine Kollegin Alef Doğan mit dem SPD-Vorsitzenden und damals noch nicht Finanzminister Lars Klingbeil gesprochen. Live vor Publikum an Bord der Pioneer One.
Wir haben ganz viele Wahlen, wo noch einer, der auf der guten Seite steht, in meinen Augen gegen jemanden kämpft, der das demokratische System abschaffen will oder es massiv verändern will.
Wie zum Beispiel?
Na, Frankreich war der Kampf Macron gegen Le Pen. In Brasilien war es der Kampf Lula gegen Bolsonaro. In den USA war es der Kampf Kamala Harris gegen Donald Trump. Und das lässt sich ja weiter vorziehen. Also in Deutschland haben wir die Auswahl 21 zwischen drei in der demokratischen Mitte gehabt. Jetzt ist das Spektrum schon erweitert, muss man sagen.
Wie meinen Sie das?
Mit Frau Weidel erstmals eine Kanzlerkandidatin der AfD.
Und mit dem erweiterten Spektrum haben wir natürlich auch gesprochen. Gabor Steingart hat die AfD-Chefin und Kanzlerkandidatin Alice Weidel an Bord der Pioneer 2 interviewt.
Sie haben ihn noch nie getroffen. Sie gehen sozusagen aneinander vorbei im Deutschen Bundestag.
Herr Merz grüßt mich nicht mal. Also er grüßt mich von Mann zu Frau, grüßt er mich nicht mal. Und das sagt natürlich auch recht viel auch über die Kinderschule aus, nicht wahr? Und ich meine, das spricht für sich. Grundsätzlich würde ich
sagen,
immer noch
die politische Absicht
ich würde
als der
gerne,
Erziehungsstand, aber
na, das machen sie nicht.
Sie würden sich einander
vernünftig grüßen, wie man das unter zivilisierten Menschen macht. Und ich würde grundsätzlich sogar mit jedem Kaffee trinken, weil ich mich gerne über Positionen austausche, weil ich glaube, dass wir dafür gewählt sind. Wir werden dafür bezahlt als Politiker und es ist unser Auftrag, uns mit anderen Argumenten auseinanderzusetzen, um nachher auch eine gemeinsame, tragfähige Lösung zu finden.
Unsere Nachfragen haben keine Partei außen vor gelassen. Neben Lars Klingbeil und Alice Weidel gab es noch Gespräche mit Henrik Wüst von der CDU, Gregor Gysi von der Linkspartei und einer, der durfte natürlich auch nicht fehlen. Der singende, wurstliebende bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Carina Mössbauer und ich haben mit ihm über seine politische Zukunft gesprochen und über den Moment, in dem er den Weg für Friedrich Merz freimachte.
Wir haben uns gefragt, welchen Anteil haben Sie eigentlich auf diesem Weg zur Macht von Friedrich Merz?
Ja, es war jetzt sehr entscheidend. Ich war so freundlich, ihm die Kandidatur zu überlassen. Das war sehr nett von mir, fand ich jetzt.
Das haben Sie ganz freiwillig getan, Herr Söder, die Kandidatur überlassen.
Natürlich. Also erstmal ist es so, dass man mal die Historie sieht. Normalerweise ist es immer so, dass der CDU-Vorsitzende oder die CDU-Vorsitzende Kanzlerkandidat wird. Das ist historisch so. Wir Bayern sind zwar relativ groß und unser Selbstbewusstsein ist ähnlich formiert. Und,
aber da wollten Sie Geschichte neu schreiben, offenbar.
Und wir sind ja auch relativ erfolgreich in Deutschland. Wir helfen ja auch mit und zahlen vielen Ländern Länderfinanzausgleich. Zwar nicht freiwillig, aber wir tun es, kriegen auch nie Dankeschön dafür. Also wir sind ganz okay.
Am 20. Januar richtet sich der Blick der Welt nach Washington. In der Rotunde des Kapitols legt Donald Trump seinen Amtseid ab. Zum zweiten Mal.
Hi, Donald John Trump. Do solemnly swear that I will faithfully execute
that I will faithfully execute
the office of President of the United States
the office of President of the United States.
Damit kehrt der frühere 45. Präsident als 47. Präsident offiziell ins Weiße Haus zurück.
Protect and defend
the Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Ein Moment, der weit über Amerika hinaus Bedeutung hat. Denn mit Trumps Rückkehr ins Weiße Haus kehrt auch eine Regierungspolitik der Unberechenbarkeit zurück. Mit Folgen für die internationale Sicherheits- und Wirtschaftsordnung. Während Trumps Vereidigung hat meine Kollegin Carina Mössbauer mit der FDP-Politikerin und Vorsitzenden des Ausschusses für Sicherheit und Verteidigung im Europäischen Parlament gesprochen, mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
Frau Strack-Zimmermann, viele sprechen von Zäsur, von einer neuen Ära. Was erwartet uns eigentlich jetzt mit diesem neuen alten Präsidenten? Was erwarten Sie?
Ich glaube, dass wir das System von Trump verstehen sollten. Und das ist eigentlich relativ einfach. Er wird bei allem maximale Forderungen stellen. Er wird Dinge in den Ring werfen, wo alle den Atem anhalten und sagen, kann nicht sein, der hat sie nicht alle, können wir nicht liefern, können wir nicht leisten. Das heißt, wenn man dieses System erkannt hat, dass wir mal sagen sollten, also ich spreche jetzt auch für Europa, Deutschland, Europa, was wollen wir eigentlich? Wir sind ein großer Kontinent, ein wichtiger Kontinent, und unter diesem Druck auch unsere Stärken wieder zu entdecken, ist eigentlich eine große Chance. Vielleicht sitzen wir hier in 4 Jahren und wir sagen, vielleicht haben wir diesen Mann gebraucht, dieses Destruktive, um mal selber zu verstehen, dass wir nicht unser Leben in Europa aufbauen können, angesichts der vielen Lagen, in der wir heute sind, nur aufbauend aus den Vereinigten Staaten. Das ist einfach vorbei. Das sind Konkurrenten, Freunde, aber auch Konkurrenten, auch wirtschaftlich.
Ende Januar bringt die Union einen Entschließungsantrag mit einem 5-Punkte-Migrationswendeplan sowie das Zustrombegrenzungsgesetz in den Bundestag ein. Und für beide Maßnahmen ist sie bereit, die Stimmen der AfD in Kauf zu nehmen. Er gucke nicht nach links, er gucke nicht nach rechts, er gucke in diesen Fragen nur geradeaus. So Oppositionsführer Friedrich Merz. Der Entschließungsantrag erhält mit den Stimmen der AfD eine Mehrheit im Bundestag und das Zustrombegrenzungsgesetz, es scheitert nur knapp. Die Abstimmung mit der AfD, sie ist nicht nur für den linken Politiker Gregor Gysi ein Tabubruch.
Er bricht ja seine Haltung, indem er plötzlich jetzt parlamentarisch diskutiert und sagt, na, wenn ich eine Mehrheit kriege, kriege ich eben eine Mehrheit. Aber das hat es noch nie gegeben in der Bundesrepublik Deutschland. Das erste Mal, das ist dann deshalb ein Dammbruch, weil ein Entschließungsantrag hat ja nicht die Relevanz wie ein Gesetz. Mhm. Das ist ja kein geltendes
Recht. Das
ist nicht
bindend, ja.
Aber eine Gesetzesänderung oder ein Gesetz, das nur beschlossen werden kann mit den Stimmen der AfD und ohne die Stimmen der AfD auch gar nicht beschlossen werden würde, das ist ein Dammbruch.
Im Februar jährt sich der Krieg in der Ukraine zum 3. Mal. Ein Krieg, über den Donald Trump gesagt hatte, er könne ihn innerhalb von 24 Stunden beenden.
If I were president, and I say this, I will end that war in one day, it'll take 24 hours.
Der Krieg, er dauert bis heute an, mit all seinem Leid und all seiner Zerstörung. Statt eines schnellen Friedens wächst die Erkenntnis, dass Europa sich auf einen langen Konflikt einstellen muss. Aufrüstung, Verteidigungsfähigkeit und die Rolle Europas in einer zunehmend unsicheren Welt, diese Themen stehen im Mittelpunkt der Münchner Sicherheitskonferenz. Und auch wir waren vor Ort. Keine 200 Meter vom Bayerischen Hof entfernt, in dem die MSC stattfand, standen auch wir mit unserem Doppeldeckerbus samt eingebauten Studio, dem Klartext-Express. Und auch auf unserer Bühne haben die wichtigen politischen Akteure gesprochen. Wer auf der großen Bühne im Bayerischen Hof das versammelte Publikum mit seinen Äußerungen überrascht hat oder besser gesagt schockiert, das ist der amerikanische Vizepräsident J.D. Vance gewesen. Er konstatiert dort einen Verlust von Demokratie und Meinungsfreiheit in Europa. Die größte Gefahr für Europa sei nicht Russland oder China oder ein externer Akteur. Die größte Gefahr, sie liege im Inneren.
The threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within.
Sein Auftritt, seine Worte, sie markieren einen Bruch mit der bisherigen amerikanischen Linie. Kein Weiter-so, keine klassischen Rückversicherungsfloskeln für Europa, sondern die klare Botschaft.
In Washington, there is a new sheriff in town.
Vance macht in seiner Rede deutlich, USA first, Europa second. Sprich, die Europäer werden künftig mehr Verantwortung übernehmen müssen, finanziell und auch militärisch. Über diesen Auftritt des amerikanischen Vizepräsidenten hat meine Kollegin Chelsea Speaker mit dem Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel gesprochen. Und der hat im Klartext-Express-Studio genau das getan, was der Name verspricht. Klartext geredet.
Wenn man nicht wüsste, dass das beabsichtigt war, müsste man glauben, er hat die falsche Rede mitbekommen. Oder hat nicht gewusst, wo er redet. Denn wie Sie schon sagen, er hat kein Wort gesagt zu den sicherheitspolitischen Fragen, weder zur Ukraine noch zum Nahen Osten, und hat dann einen, wie ich finde, ziemlich unverschämten Vortrag über Demokratie in Europa gegeben, wo er uns aufgefordert hat, mit Kräften zusammenzuarbeiten, von denen wir wissen, dass sie unsere verfassungsmäßige Ordnung zerstören wollen.
Der Auftritt von Vance, er ist nur das Vorspiel eines amerikanischen Gebarens gegenüber seinen Verbündeten, das am 28. Februar in Washington in einem Eklat mündet. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky wird im Weißen Haus von Trump empfangen. Doch statt Unterstützung erfährt der Ukrainer Demütigung und Schuldzuweisung. Trump macht Zelensky den Vorwurf, er setze das Leben von Millionen Menschen aufs Spiel. Sie riskieren einen dritten Weltkrieg, so der US-Präsident. Das überfallene Land, das Opfer des russischen Aggressors, wird hier zum Täter gemacht. Und die Welt fragt sich, steigen die USA aus dem westlichen Bündnis aus? Über diese Szenen im Weißen Haus und ihre Folgen hat Gabor Steingart mit dem ehemaligen Bundesverteidigungsminister und Amerika-Kenner Karl Theodor zu Guttenberg gesprochen.
Trump hatte in jeder Form der Entwicklung dieses Gespräches eigentlich nichts zu verlieren.
Aber hat der ukrainische Präsident sich nicht tatsächlich zumindest mal ungeschickt benommen, weil er immer wieder von Putin als Killer sprach und immer wieder klar machte, dass er nicht Frieden will, sondern dass er den Krieg gewinnen will.
Herr Steingart, hier darf man natürlich auch nicht vergessen, der hat natürlich jetzt auch nicht nur die Stimmungslage im Weißen Haus zu bedienen, sondern er muss natürlich auch Zeichen nach Hause setzen. Und sich da wie ein Schulbub abkanzeln zu lassen und letztlich nur zu allen Schweinereien, die aus dem Munde eines Donald Trump da kommen, dann genügsam zu nicken, wäre auch nicht die Lösung gewesen. Das ist eine ganz außergewöhnliche Drucksituation, und wir tun uns da leicht, von außen da hinein zu kommentieren. Ich rate mir jedem, sich mal selbst in genau in diese Position hinein zu versetzen. Es ist nur allzu menschlich, dass dann auch Fehler geschehen. Dass aber gleichzeitig das genutzt wird, um einen Tag in Washington zu einem weiteren Sargnagel auch in internationalen Institutionen, in die westliche Werteordnung, die ja ohnehin schon stark angeschlagen ist, nochmal hineinzurammen, ist umso bemerkenswerter. Und das ist etwas, was uns schon nochmal als wahrscheinlich der finale Wake-up-Call dann dienen sollte, insbesondere aus europäischer Perspektive.
Der wievielte eigentlich?
Ja, ich glaube, in den letzten 20 Jahren mindestens gab es zahlreiche. Trump ist ja letztlich nur Symptom unserer Versäumnisse, die wir in dieser Hinsicht an den Tag gelegt haben.
Und kurz zuvor hat Deutschland die Wahl. Und am Ende eines langen Wahlabends heißt es im Konrad-Adenauer-Haus:
Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adenauer.
Die CDU hat die Wahl zwar gewonnen, aber es ist kein Rambo-mäßiger Sieg. Sie holt 28,6% der Stimmen, gehofft hatte sie allerdings auf deutlich über 30%. einzig möglicher Koalitionspartner für die Union ist nun die SPD. Die wiederum hat mit 16,4% ein historisch schlechtes Wahlergebnis eingefahren. Und trotz dieses Desasters wird sie wohl weiter mitregieren. Zeiten allerdings, in denen ein solch schwarz-rotes Bündnis große Koalition genannt werden kann, sie sind mit der Bundestagswahl 2025 vorbei. Die AfD wird zweitstärkste Kraft und die Stärke der Rechtspopulisten ist für alle Parteien der demokratischen Mitte eine Herausforderung. Denn im neuen Bundestag haben sie keine Zweidrittelmehrheit mehr. Erstarkte Rechtspopulisten im Parlament, für eine künftige Regierung bedeuten sie, den Beweis antreten zu müssen, dass die demokratische Mitte handlungsfähig ist, dass sie die Probleme des Landes lösen kann. Oder wie Markus Söder es mit Söder-Pathos formuliert, die letzte Patrone der Demokratie. Über den Zustand der Republik nach der Bundestagswahl, über Verantwortung, Brandmauern und Bündnisse hat Gabor Steingart mit dem Jetzt-Chef des Bundeskanzleramts gesprochen, Thorsten Frey, der an dem Abend in seinem Wahlkreis mit einem deutlichen Sieg nach Hause ging.
Kann es sein, dass uns eine Phase auch instabiler Regierungen bevorsteht? Die letzte hat 3 Jahre gehalten. Wir wissen beide nicht, wie lange die nächste hält. Die muss sich überhaupt erst mal finden. Kann es sein, dass wir vielleicht sogar uns auch auf italienische Verhältnisse, das heißt also auch auf Regierungen ohne parlamentarische Mehrheit, also Minderheitsregierung, einstellen müssen?
Wir werden jedenfalls alles tun, dass unser Land eine stabile Regierung bekommt, dass die Herausforderungen bewältigt werden können. Und wir sind uns auch darüber bewusst, dass jetzt im Grunde genommen die Basis dafür gelegt wird, wie die Bundestagswahlen im Jahr 2029 ausgehen werden. Wenn es uns nicht gelingt, die großen Herausforderungen im Bereich der Wirtschaftspolitik, der Energiepolitik, der Migrationspolitik wirklich vernünftig zu lösen, dann werden wir wahrscheinlich im Jahr 2029 nicht mehr über Wirtschaftspolitik, über Arbeitsmarkt und Migration sprechen, sondern dann wahrscheinlich eher über den Erhalt von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie.
Der März wird zu einem Paradigmenwechsel der deutschen Finanzpolitik. Manche sprechen sogar vom größten Paradigmenwechsel der deutschen Nachkriegsgeschichte. Am 18. März kommt der alte Bundestag noch einmal zusammen, um über nichts Geringeres als das Aushebeln der Schuldenbremse abzustimmen. Und zwar in einer Dimension, die die zu Ampelzeiten beschlossenen 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr wie Peanuts erscheinen lässt.
Ich will es sehr deutlich sagen, angesichts der Bedrohungen unserer Freiheit und des Friedens auf unserem Kontinent muss jetzt auch für unsere Verteidigung gelten, whatever it takes.
Für dieses whatever it takes braucht es eine Grundgesetzänderung. Und die wiederum benötigt eine Zweidrittelmehrheit. Im neuen Bundestag aber haben AfD und Linkspartei eine Sperrminorität. Daher gehen Union und SPD den verfassungsrechtlich legalen, aber dennoch bemerkenswerten Weg, für die Abstimmung den alten Bundestag zu nutzen. In der Geschichte der Bundesrepublik ist es bis dahin 4-mal vorgekommen. Die Grundlage für das gigantische Schuldenpaket hatte zuvor eine lagerübergreifende Runde aus führenden Ökonomen des Landes geschaffen. Clemens Fuest, Chef des IFO-Instituts, Michael Hüter, Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft, Moritz Schularik, Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft und Jens Südekum, Professor an der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität. Zusammengerufen hat sie der SPD-Politiker und saarländische Finanzminister Jakob von Weizsäcker. Die Runde, sie ist also eine Initiative der SPD. Und die SPD macht klar, eine Sonderregelung für Verteidigung werde es mit ihr nur zusammen mit einem Maßnahmenpaket für Infrastruktur geben. Ökonomische Vorschläge unter sozialdemokratischen Zwängen also. Das Ergebnis? Die 4 Wirtschaftswissenschaftler schlagen ein Sondervermögen von 400 Milliarden Euro für Verteidigung vor und ein Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für Infrastruktur. Auf dieser Basis entsteht dann das Sondierungspapier von Union und SPD. Und das geht über den Vorschlag der Ökonomen hinaus. So sollen für Verteidigung alle Ausgaben, die über 1% des Bruttoinlandsprodukts liegen, über Schulden finanziert werden. Das Sondierungspapier, ist es nun ein finanzpolitischer Masterplan für eine langfristige Investitionsstrategie oder doch nur die Legitimation von Schulden, um Wahlgeschenke zu verteilen, anstatt Einsparungen vornehmen zu müssen? Sie hören die Einschätzung unserer Hausökonomen Lars Feld und Justus Haukapp in ihrem Pioneer Wirtschafts Podcast.
Also von daher habe ich den Eindruck, dass Sie das, ich weiß nicht, ob Sie es bedauern, aber schon versuchen, jetzt noch den, sozusagen den Karren doch wieder ein bisschen weiter rüber zu ziehen und sagen, also das Geld, wenn es schon kommt, muss es vernünftig ausgegeben werden.
Ja, Justus, ich bin da weniger freundlich als du. Also ich schätze auch alle vier Kollegen. Das hat ja damit nichts zu tun, ob man sich inhaltlich nicht einig ist oder nicht. Ich bin deswegen ein bisschen weniger freundlich, weil in der Verteidigung der Schuldenbremse seit 12 Jahren, würde ich sagen, seit dem Bundestagswahlkampf 2013, bin ich immer wieder angegriffen worden deswegen. Ich kann mich gut erinnern, dass in dieser Diskussion insbesondere Jens Südekum zu mir gesagt hat, auf Twitter gesagt hat, also so dass es jeder mitkriegt, deine politökonomische Welt ist nicht meine. Dann muss ich sagen, da lebt er im Wonderland. Ne? Also wenn er dann jetzt meint, ja, so war das nicht gedacht. Also das ist wirklich so blauäugig, wie man nur sein kann. In der Hoffnung, dass dann etwas zustande kommt, was der eigenen Partei, der er ja angehört, auch entsprechend gefällt.
Die Schuldenbremse, sie disziplinierte Regierungen in ihrer Ausgabenlust. Der künftigen Koalition steht nun ein gigantisches Finanzpaket zur Verfügung. Und das soll genutzt werden, um die Bundeswehr zu modernisieren, die Ukraine-Unterstützung abzusichern, Infrastruktur zu erneuern, die Wirtschaft anzukurbeln und den Standort Deutschland wieder wettbewerbsfähig zu machen. Das Finanzpaket hat allerdings auch etwas Verführerisches. Denn die enorme Verschuldungsmöglichkeit verleitet eine Regierung dazu, dem Konsolidierungsdruck auszuweichen. Über die Auswirkungen des Finanzpakets hat Gabor Steingart mit Rainer Holznagel gesprochen, dem Präsidenten des Bundes der Steuerzahler.
Wie kann das passieren, Herr Holznagel? Sie sind Profi auch, aber über Nacht kein Parteitagsbeschluss, es gibt gar keine Regierung, das Parlament ist nicht befasst. Wie kann das sein?
Auf der einen Seite sehen wir eine Partei, nämlich die SPD, die schon lange die Schuldenbremse abschaffen will. Sie will auch weitere Spielräume schaffen mit diversen Sondervermögen, nicht nur Infrastruktur, sondern auch Bildung und Gesundheit. Also da gibt es ganz viele Ideen. Und auf der anderen Seite sehen wir eine Union, die jetzt unbedingt regieren will. Und natürlich beängstigende Anlässe im Weißen Haus jetzt auch als Begründung nimmt, so richtig in die Vollen zu greifen.
Aber gerade die Union hatte doch in diesem Wahlkampf genau das Gegenteil doch eigentlich versprochen. Also eine Ordnungspolitik sozusagen zurück zur Vernunft, auch gerade mit Blick auf Europa und die Euro-Stabilität. Also das, was eigentlich von Ludwig Erhard über Gerhard Stoltenberg, aber auch Wolfgang Schäuble, konservative Finanzminister und Kanzler ausgezeichnet hatte.
Sie haben völlig recht, gerade Friedrich Merz stand ja mit seiner Wirtschaftspolitik in dieser Tradition und all das ist über Nacht ja augenscheinlich über Bord geworfen. Hier ist eine Einigung geschmiedet worden, die zulasten der zukünftigen Generation geht und die noch nicht mal garantiert, dass das erreicht wird, was die Politik in Überschriften formuliert.
Im April kocht dann ein Thema hoch, was uns noch das ganze Jahr begleiten wird. Es ist ein denkwürdiger Auftritt im Rosengarten des Weißen Hauses. Donald Trump steht dort mit einer bunt beklebten Tafel in der Hand und erklärt der Welt seine Zollpolitik.
In other words, they charge us, we charge them less. So how can anybody be upset? They will be, because we never charge anybody anything. But now we're going to charge.
Ein Zollkrieg beautiful zu finden, nun, das ist wohl eine Frage der Perspektive.
You know, you think of European Union very friendly, they rip us off, it's so sad to see, it's so pathetic. 39%, we're going to charge them 20%, so we're charging them essentially half.
Wir haben dazu in diesem Jahr im Pioneer Briefing Podcast natürlich viele Gespräche geführt. Zum Beispiel haben wir direkt nach Trumps Auftritt beim damals noch amtierenden Bundesfinanzminister Jörg Kukies angerufen.
Ich gehe erstens davon aus, dass die Zölle nicht das letzte Wort sind und wir noch eine Möglichkeit haben zu verhandeln. Die Position der Europäischen Union ist da ja völlig richtig zu sagen, Plan A ist, wir verhandeln. Plan B ist, wir zeigen auch Stärke, indem wir Maßnahmen beschließen, wenn es keine Verhandlungslösung gibt. Also von daher ist da nicht das letzte Wort gesprochen. Aus den USA gibt es ja Signale, dass es Stimmen gibt, die sagen, das Ganze schadet nicht nur dem Rest der Welt, sondern auch der USA selbst.
Kukies soll Recht behalten, aber die Verunsicherung ist groß. Natürlich auch bei den deutschen Mittelständlern, die in den USA aktiv sind. Chelsea Speaker hat mit Benedikt Ibing gesprochen, Partner der Pegasus Group. Er berät deutsche Mittelständler in den USA.
Bekommen Sie eigentlich mehr Anfragen von deutschen Unternehmen, die in die USA wollen, um diese Zölle zu umgehen gerade?
Absolut, ja, hundertprozentig. Wir bekommen sehr viel mehr Anfragen, einfach weil Trump mit diesem Vorpreschen am Ende die Überlegungen anstößt bei den Unternehmen, die er haben möchte. Die Unternehmen überlegen sich jetzt Localizing und Trump versucht das jetzt zu befeuern. Wir erleben hier eine Manufacturing Renaissance.
Einspruch kam hier von höchster Stelle, denn Chelsea hat kurz danach auch noch Joseph Stiglitz interviewt. Der Wirtschaftsnobelpreisträger sieht mit Blick auf Trumps Zollpolitik eben keine Renaissance des Manufacturing in den USA.
You can't go back in time. Those routine jobs are not coming back. You go to a factory, a modern factory, and it's robots that are doing most of those jobs. And the people working with the robots are engineers. They have college degrees. And that's in our universities that are being destroyed by Donald Trump.
Der Wirtschaftsprofessor der Columbia University spielt da auf die Verknappung der Geldmittel für Universitäten in den USA an und kommt letztlich zu dem Schluss, die USA werden den Handelskrieg verlieren. Ich kann Ihnen dieses Gespräch mit dem Nobelpreisträger auch heute noch sehr empfehlen. Zeitlos, gehaltvoll und zu finden auf thepioneer.de in der übersetzten und der englischen Originalversion.
Papst Franziskus ist tot. Er ist heute Morgen im Alter von 88 Jahren an den Folgen einer schweren Lungenentzündung gestorben, wie der Vatikan jetzt auch bestätigte. Noch am Ostersonntag, also gestern, hatte sich der Papst ja der Öffentlichkeit auf dem Petersplatz gezeigt und dann auch den Ostersegen erteilt.
Die Welt trauert Ende April um Papst Franziskus. Aber nach dem Papst ist vor dem Papst. Das Konklave in Rom tagt nicht lange in der Sixtinischen Kapelle. Nur einen Tag, dann...
Oha, und da. Sie sehen es, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, weißer Rauch auf der Sixtinischen Kapelle, Jubel auf dem Petersplatz. Wir haben offensichtlich einen neuen Papst.
Begeisterte Gesichter, Habemus Papam, wird dann wohl verkündet werden. Wir haben einen Papst. Also das ging ja jetzt dann doch etwas schneller, als wir alle vermutet haben.
Die Wahl fällt auf Robert Francis Prevost aus den USA, genauer aus Chicago, der jetzt als Papst Leo XIV. Stellvertreter Gottes auf Erden ist. Wird ein neuer Papst die von außen betrachtet eigentlich dringend erforderlichen Reformen in der katholischen Kirche anstoßen? Um das zu beantworten, haben wir im Pioneer Briefing mit der ehemaligen Redaktionsleiterin von Christ und Welt, Christiane Florin, telefoniert. Und sie ist skeptisch.
Ich sehe das eher als Machtfrage. Also wenn man global auf die römisch-katholische Kirche schaut, dann muss man ja sagen, die Zahl der Katholikinnen und Katholiken weltweit ist gewachsen. Es gibt also, sagen wir mal, aus päpstlicher Perspektive erst einmal keinen Grund, an dieser Institution und an ihrem Gefüge und an ihren Bestimmungen etwas zu verändern. Sie ist so, wie sie ist, weltweit betrachtet erfolgreich. Die römisch-katholische Kirche, die verändert sich erst, wenn es absolut notwendig ist. Hm. Und übrigens hat sie ja auch nicht aus dem massenhaften sexuellen Missbrauch, aus der massenhaften sexuellen Gewalt und der Vertuschung institutionelle Konsequenzen gezogen.
Neuer Papst, altes Spiel. Oder kein Schall, nur weißer Rauch. Die katholische Kirche wählt im Mai einen neuen Papst, das deutsche Parlament einen neuen Bundeskanzler.
Frau Präsidentin, ich bedanke mich für das Vertrauen und ich nehme die Wahl an.
Herr Bundeskanzler, ich gratuliere Ihnen im Namen des ganzen Hauses zu Ihrer Wahl. Ich wünsche Ihnen persönlich viel Kraft.
Aber bis dahin ist es ein holpriger Weg. Für den Koalitionsvertrag braucht es die Zustimmung der SPD-Basis durch einen Mitgliederentscheid. Auch wenn aus der Partei kritische Stimmen zu hören sind, allen voran von den Jusos, die sich rituell gegen Bündnisse mit der Union auflehnen, die Co-Parteivorsitzende der Sozialdemokraten Bärbel Baas zeigt sich im Interview bei uns optimistisch.
Also natürlich kann ich Kritik immer verstehen, weil es ist ein Koalitionsvertrag, den wir mit der CDU und der CSU zusammen vereinbart haben. Und natürlich kann es nicht 100% SPD sein. Insofern kann ich nur dafür werben, dass wir diesen Koalitionsvertrag, in dem auch wichtige und gute Dinge stehen, eben auch mit Mehrheit beschließen.
Und so kommt es ja auch. Na dann, mit der Kanzlerwahl kann ja wohl nichts mehr schiefgehen, oder?
Ich darf die Sitzung eröffnen heute. Freue mich, dass Sie alle da sind.
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner eröffnet am 6. Mai die Sitzung. Was Klöckner und auch sonst wohl niemand zu diesem Zeitpunkt ahnt, diese Sitzung, sie wird anders verlaufen als geplant.
Der Abgeordnete Friedrich Merz hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 316 Stimmen nicht erreicht. Er ist gemäß Artikel 63 Absatz 2 des Grundgesetzes zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland nicht gewählt.
Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik ist ein Kanzler im ersten Wahlgang nicht gewählt worden. Es gibt 18 Abweichler aus den eigenen Koalitionsreihen. Aber wer hat dem Kanzler die Stimme verweigert? Wir haben uns natürlich auf Spurensuche begeben. War es vielleicht Karl Lauterbach, der ehemalige Bundesgesundheitsminister?
Geben Sie es zu, Sie waren es.
Nein, also wenn es hier darum geht, wer hat hier nicht für Friedrich Merz gestimmt, ich war es definitiv nicht.
Aber ein Motiv hätten Sie.
Normalerweise ist das Wahlgeheimnis, aber es ist offenbar ich, weil ich halte es für eine völlig stupide Aktion. Das ist gefährlich gewesen, dumm, also ich kann es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen und es ist nicht richtig gewesen. Egal, wer es war.
Aber das Motiv. Wir sind ja bei der Motivsuche auch mit Blick auf die Zukunft. Gibt es hier sozusagen eine Unwucht in der Koalition? Gibt es hier womöglich auch Ambitionen, die nicht zum Zuge gekommen sind? Sie sind Gesundheitsökonom, Sie sind vom Fach und trotzdem abgelöst. Warum eigentlich? Haben Sie es verstanden?
Zunächst einmal, ich hatte kein Motiv, weil nur abgelöst zu werden ist kein Motiv für so einen Schwachsinn, wenn ich das sagen darf. Ich habe immer schon während des Amtes gesagt, am wichtigsten ist die Bevölkerung, die Arbeit, die wir zu leisten haben für die Bevölkerung. Danach kommt mit riesigem Abstand die Partei und ganz zum Schluss kommt die Person. So habe ich das Amt immer ausgefüllt und so bin ich aus dem Amt herausgegangen. Somit habe ich kein Motiv gehabt für so eine unsinnige Verhaltensweise. Und sicher, ich hätte gerne weitergemacht, aber solche Ämter sind Ämter auf Zeit.
Also Lauterbach war es nicht. Wer aber dann? Wir werden es wohl nie erfahren. Fest steht aber, dieser Fehlstart steht sinnbildlich für das, was noch kommen wird. Vom holprigen Start geht es direkt auf die Buckelpiste der täglichen Regierungsarbeit. Warnsirenen in Teheran. In der Nacht des 13. Juni greift Israel den Iran mit Raketen und Kräften der Luftwaffe an. Das Ziel? Atom- und Militäranlagen sowie hochrangige Kommandeure der Revolutionsgarden. Der Iran antwortet umgehend mit massivem Raketenbeschuss auf Israel. Und auch die USA greifen mit ihrer Mission Midnight Hammer in den Konflikt ein. Auch hier das Ziel, iranische Atomanlagen. Die Zivilbevölkerung flieht zu Tausenden aus Teheran. Über diese Situation haben wir im Pioneer Briefing Podcast mit der Journalistin und Iran-Kennerin Natalie Amiri gesprochen.
Ich habe heute ein Video zugespielt bekommen, das einen Mann zeigt, der durch Straßen geht, die normalerweise unglaublich befahren sind. Also solche leeren Straßen habe ich nicht einmal mitten in der Nacht gesehen, weil selbst in der Nacht ist viel los in Teheran. Diese Straße ist total leer. Es sind so viele aus dieser Stadt rausgefahren in totaler Panik. Und dann hatten die Menschen wirklich Todesangst, weil sie nicht wussten, was wird.
Im Westen werden die militärischen Angriffe als Chance für die regimekritischen Kräfte im Iran gesehen, nun von innen gegen die Mullahs aktiv zu werden. Nathalie Amiri relativiert.
Und das Regime, das so sehr getroffen wurde, ist wie ein Raubtier, das man angeschossen hat, das aber noch laufen kann und dich noch fressen kann. Und so insofern wird da jetzt niemand wagen, auch nur einen Mucks zu tun. Und auch für Interviews, keiner will mir gerade Interviews geben, indem man die Stimme auch nur versteht, selbst anonymisiert nicht, weil die Menschen wahnsinnige Angst haben. Und ich habe einen Kollegen an der Grenze zum Irak stehen. Selbst die Menschen, die über die Grenze kommen, wollten ihm in die Kamera kein einziges Interview geben, weil sie dieses Regime enorm fürchten. Und die paar, die sich gewagt haben, Kritik zu äußern am Regime, die wurden schon bereits vom Geheimdienst abgeholt.
Diese kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Iran, Israel und den USA enden zwar mit einer offiziellen Waffenruhe Ende Juni, doch die Region, sie steht weiter im Fokus. Und dazu dann später mehr. Schwarz-Rot wollte es besser machen als die Ampel, doch in diesem Sommer krachte es gewaltig zwischen SPD und Union. Die Debatte um die Verfassungsrichterwahl und die dafür von der SPD vorgeschlagene Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf bestimmte ab Anfang Juli wochenlang den öffentlichen Diskurs. Man hatte sich vor der Verfassungsrichterwahl in der schwarz-roten Koalition auf die SPD-Kandidatin verständigt und die Sache, sie war eigentlich geritzt. So dachte es der Kanzler und so dachte es Fraktionschef Jens Spahn. Doch dann ging es los. Brosius-Gersdorf und ihre Positionierung in der Abtreibungsfrage sowie in anderen gesellschaftspolitischen Themen war für viele in der Unionsfraktion nicht tragbar. Einer, der Frauke Brosius-Gersdorfs juristische Überlegungen zum ungeborenen Leben scharf kritisierte, war CDU-Urgestein Klaus-Peter Wiltsch. Im Pioneer-Interview mit unserem Politikchef Jan Schröder sagte er Folgendes.
Also Frau Brosius-Gersdorf ist in der Tat für viele in der Union, auch für mich persönlich, unwählbar. Das hängt natürlich mit ihrer Haltung zum Abtreibungsrecht zusammen, zum Schutz des ungeborenen Lebens.
Die SPD verteidigte ihre Kandidatin und hielt an ihr fest. Sonja Eichwede, Vize-Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten, sprach beim TV-Sender Phoenix von einer Hetzkampagne von rechts.
Ja, wir halten an unserer Kandidatin fest, weil sie eine herausragende Juristin ist, eine der renommiertesten Staatsrechtslehrerinnen unseres Landes und weil man sich auch nicht so Hetzkampagnen, wie sie in den letzten Wochen teilweise auch sehr stark von rechten Portalen stattgefunden haben, hingeben darf. Wir hatten eine Vereinbarung mit der Unionsfraktion, die sehr gut war, die sehr abgewogen war, an denen mehrere Wochen gearbeitet worden ist.
Die für den 11. Juli vorgesehene Wahl der Verfassungsrichter im Bundestag musste dann kurzfristigst von der Tagesordnung genommen werden, weil die Unionsseite nicht die nötigen Stimmen zusammenbekam. Dass am gleichen Tag wichtige schwarz-rote Reformprojekte wie der Investitionsbooster und die Senkung der Körperschaftssteuer den Bundesrat passierten, dieser Erfolg ging unter in dem Desaster um Brosius-Gersdorf, das das Bild einer handlungsunfähigen Regierungskoalition zeichnete. Am 7. August dann zog Brosius-Gersdorf nach einer wochenlangen medialen Schlacht um ihre Person zurück. Die SPD stellte stattdessen Sigrid Emmenegger auf, die Ende September als neue Verfassungsrichterin vom Bundestag gewählt wurde. Doch in dieser Regierung ist nach dem Streit vor dem Streit.
Und es gilt auch der Satz, so mitschreiben, die Rente ist sicher.
Dass dieser Satz von Norbert Blüm aus dem Jahr 1986 mehr Wunsch als Wirklichkeit ist, das konnte man damals schon ahnen. Heute ist es Gewissheit. Der Generationenvertrag geht mit dem demografischen Wandel nicht mehr auf. Zu wenige Beitragszahler müssen für zu viele Rentner aufkommen. Das System also ist akut reformbedürftig. Doch Schwarz-Rot beschließt erst einmal, eine Rentenkommission einzusetzen. Doch noch bevor die mit ihrer Arbeit beginnt, wird von SPD-Bundesarbeitsministerin Bärbel Baas ein Rentenpaket auf den Weg gebracht, das die sogenannte Haltelinie für das Rentenniveau über das Jahr 2031 verlängert. Die Jungen in der Union sehen darin einen Bruch mit den Koalitionsvereinbarungen.
Dieses Rentenpaket mit den Folgekosten von 120 Milliarden Euro über den Koalitionsvertrag hinaus, das darf auf keinen Fall so kommen, liebe Freundinnen und liebe Freunde.
Zunächst wähnt die junge Gruppe den Kanzler an ihrer Seite. Doch der stellt sich dann hinter die SPD. Und auf dem Deutschlandtag der Jungen Union kommt es zum offenen Schlagabtausch.
Freunde, glaubt jemand ernsthaft, dass wir einen Unterbietungswettkampf gewinnen? Wer bietet an das niedrigste Rentenniveau? Das kann doch wohl nicht euer Ernst sein. Damit gewinnen wir vielleicht Zustimmung bei jungen Gruppen. Aber damit gewinnen wir mit Sicherheit keine. Ja, liebe Freunde, ich bin ja bereit, diese Auseinandersetzung auszutragen. Aber ich muss doch dafür sorgen, dass wir strukturell in der Bundesrepublik Deutschland mehrheitsfähig bleiben.
Die 18 Abgeordneten der jungen Gruppe drohen geschlossen im Bundestag gegen das Rentenpaket zu stimmen. Und bei nur 12 Stimmen Mehrheit, die Schwarz-Rot im Parlament hat, hätte das die Koalition an den Rand des Zusammenbruchs geführt. Nach Frauke Brosius-Gersdorf wäre es das zweite Mal gewesen, dass die Unionsfraktion nicht die nötigen Stimmen liefern kann, um ein in der Regierungskoalition vereinbartes Vorhaben auch umzusetzen. Am Ende aber geht das Rentenpaket mit Kanzlermehrheit durch den Bundestag. Und trotzdem, die Jungen haben etwas erreicht. Die Rentenkommission soll ihre Ergebnisse früher als ursprünglich geplant präsentieren, nämlich bereits im Sommer 2026. Und Mitglied dieser Kommission ist Pascal Reddick, Chef der jungen Gruppe, die als Rentenrebellen in die Geschichte dieser Koalition eingehen. Nicht die Rente allein, sondern auch der Sozialstaat insgesamt wird zum Streitthema zwischen Schwarz und Rot. So erklärte der Kanzler:
Ich werde mich durch Worte wie Sozialabbau und Kahlschlag und was da alles kommt, nicht irritieren lassen. Der Sozialstaat, wie wir ihn heute haben, ist mit dem, was wir volkswirtschaftlich leisten, nicht mehr finanzierbar.
Es brauche eine strengere Hand für Arbeitsverweigerer. Er forderte Einschnitte und Kürzungen bei staatlicher Unterstützung. Die SPD, allen voran Arbeitsministerin Bärbel Baas, betonte die Wichtigkeit des Sozialstaats für die Demokratie und überhaupt.
Diese Debatte gerade, dass wir uns diese Sozialversicherungssysteme und diesen Sozialstaat finanziell nicht mehr leisten können, ist, und da entschuldige ich mich jetzt schon für den Ausdruck, Bullshit. Das ist Bullshit.
Letztendlich lenkte die SPD ein. Statt Bürgergeld soll eine neue Grundsicherung kommen. Terminversäumnisse deutlich härter sanktioniert werden als bisher. Der Startschuss für den von März ausgerufenen Herbst der Reformen, er war gefallen. Es ist nicht leicht, Bundeskanzler zu sein, wenn die Großmächte USA und Russland es auf Europa abgesehen haben. Vor allem nicht, wenn man auf den einen angewiesen ist, um den Imperialismus des anderen aufzuhalten. Am 15. August startete Donald Trump einen neuen Versuch, den Ukraine-Krieg zu beenden oder zumindest einen Waffenstillstand zu erreichen. Und dazu lud er Wladimir Putin mit allem Pomp auf eine Militärbasis in Alaska ein. Trump rollte dem russischen Staatschef den roten Teppich aus, beklatschte seine Ankunft und ließ ihn in seiner Präsidentenlimousine mitfahren. Ergebnisse des Gipfels? Keine. So bewertete es auch der ehemalige deutsche Botschafter in Moskau, Rüdiger von Fritsch, im Interview mit Gabor Steingart. Putin 1, Trump 0.
Und da sehen wir, dass Donald Trump Wladimir Putin 3 weitreichende Konzessionen gemacht hat. Der hat den ungeheuer aufgewertet durch diesen Gipfel, positioniert sich ein Stück weit inzwischen sogar auf seiner Seite. Er hat zweitens deutlich gemacht, dass er offensichtlich bereit sein wird, den ukrainischen Präsidenten, ich sag mal sehr vorsichtig, zu überreden, Gebietskonzessionen vorzunehmen. Und drittens hat er auf eine elementare Forderung verzichtet, an der wir immer festgehalten hatten, nämlich dass es als Vorbedingung jeder vernünftigen Gespräche einen Waffenstillstand geben muss. Das ist sozusagen auf der Habenseite von Wladimir Putin. Und was auf der Habenseite von Donald Trump? Also sofern da nicht jetzt noch große Überraschungen kommen, nichts, gar nichts.
Der ukrainische Präsident durfte in Alaska mal wieder nicht mit am Verhandlungstisch sitzen. Trump wollte ihn erst 3 Tage später in Washington sprechen. Doch immerhin, auf Europa konnte Selenskyj zählen. Neben Merz und von der Leyen reisten der britische Premierminister Starmer, Frankreichs Präsident Macron und Italiens Ministerpräsidentin Meloni nach Washington. Man hoffte, das stetig schwingende Pendel der Trumpschen Unterstützung wieder weg von Russland hin zur Unterstützung der Ukraine ziehen zu können. Die russischen Angriffe in der Ukraine hielten derweil unvermindert an und sie weiteten sich aus. Ende August zerstörten russische Raketen die EU-Vertretung in Kiew. Und dann, am 9. September, ging Russland noch einen Schritt weiter. 19 russische Drohnen drangen in den polnischen Luftraum ein und wurden von polnischen Kampfjets abgeschossen. Polen beantragte daraufhin Konsultationen gemäß Artikel 4 des Nordatlantikvertrags. Die Einberufung einer NATO-Beratungssitzung in Brüssel, wenn das Territorium eines Mitgliedstaats verletzt wird. Die Russen bestritten, verantwortlich für die Drohnen zu sein, doch an ihre Unschuld daran glaubte niemand. In den USA eskalierte die politische Gewalt.
That breaking news, political activist and conservative media personality Charlie Kirk shot and killed while speaking at an event in Utah Valley University this afternoon.
In der Nacht, nachdem in Polen die Drohnen flogen, wurde der rechte Aktivist Charlie Kirk bei einem Auftritt an einer Universität auf offener Bühne erschossen. Er war mit seiner Organisation Turning Point USA eine der prominentesten Stimmen des MAGA-Lagers und einer, der das uneingeschränkte Recht auf den Privatbesitz von Schusswaffen immer verteidigt hatte.
I think it's worth it. I think it's worth to have a cost of unfortunately some gun deaths every single year, so that we can have the Second Amendment to protect our other God-given rights. That is a prudent deal. It is rational.
Charlie Kirks Tod sandte Schockwellen durch die gespaltene Nation. Manche aus dem eher linken Spektrum reagierten mit Häme, während die Rechte Vergeltung an den Demokraten ankündigte, noch bevor etwas über den Täter und seine Motive bekannt war. Dieser öffentliche politische Mord, er vertiefte den großen Graben zwischen Konservativen und Progressiven in den USA. Frieden in Nahost. Das klingt wie ein naiver Traum nach dem beispiellosen Hamas-Massaker an Israelis vom 7. Oktober und dem anschließenden Angriff der israelischen Armee in Gaza, dem auch abertausende unschuldige Zivilisten zum Opfer fielen. Wie soll man sich hier im heiligen Land jemals versöhnen? Vorsichtige Hoffnung keimte auf, als Donald Trump im Oktober einen Friedensplan für Gaza verkündete, inklusive Waffenstillstand und Rückgabe der Geiseln. In der Knesset hielt Trump eine denkwürdige Rede, in der er den großen Sieg feierte. We won.
That's it. We've won. And now let's enjoy our lives and let's rebuild Israel and make it stronger and bigger and better than it's ever been before. We're gonna do that.
Aber mit einem 20-Punkte-Plan aus Washington wird eben kein rund 100 Jahre alter Konflikt beendet, der schon ein halbes Dutzend Kriege und zigtausende Tote mit sich gebracht hat. Ja, die Geiseln sind wieder zurück bei ihren Familien in Israel und auch die Getöteten wurden übergeben. Und ja, zwischen Hamas und der israelischen Armee fliegen zumindest nicht mehr Raketen und Bomben wie noch vor einem halben Jahr. Aber die Probleme, sie bleiben. Islamismus-Experte Peter R. Neumann sieht Schwierigkeiten im Trumpschen Friedensplan, wie er mir im Interview erklärt hat. Vor allem Punkt 6 des Plans liest sich gut, aber ist nur schwer zu erfüllen.
Jetzt wurden
Punkte 3, 4, 5 dieses Plans umgesetzt, also die Freilassung der Geiseln. Man darf nicht vergessen, auch Palästinenser wurden freigelassen von den Israelis, darunter Kämpfer der Hamas, und der beginnende Rückzug der Israelis. Das waren die Punkte 3, 4, 5. Jetzt müsste eigentlich Punkt Nummer 6 kommen, und Punkt Nummer 6 ist die Entwaffnung der Hamas. Entwaffnung der Hamas bedeutet laut diesem Friedensplan, dass jeder Hamas-Kämpfer, der noch übrig ist, die Entscheidung hat, entweder er sagt sich von der Hamas los, entwaffnet sich und darf dann im Gazastreifen bleiben, oder er bleibt bei der Hamas, sagt sich von der Hamas nicht los, dann muss er allerdings den Gazastreifen verlassen. Jetzt frage ich mich natürlich, wie soll das alles praktisch funktionieren? Wird das jemals funktionieren? Wer entwaffnet die Hamas? Wer kontrolliert das? Und also die Strukturen dafür, die das möglich machen würden, die sind ja überhaupt noch nicht vorhanden.
Ein wirklicher Frieden in Nahost ist noch weit weg. Was bleibt, ist die Hoffnung auf Menschlichkeit und auf kluge Köpfe. Wie sagte einst Immanuel Kant, der Friede ist das Meisterstück der Vernunft. Der russische Überfall auf die Ukraine bleibt nicht nur ein außenpolitisches Thema. Die Bilder vom großen Ukraine-Gipfel in Berlin mit Amerikanern und Selenskyj an einem Tisch, sie sahen schön aus, aber für viele Experten waren sie mehr Schein als Sein. Der Krieg sorgt auch für eine innenpolitische Debatte. Wie konnte Deutschland unter einer Kanzlerin Angela Merkel den Kreml-Chef Putin so lange gewähren lassen, bis er dann wirklich im Osten der Ukraine einmarschierte? Hatte es nicht schon genug Warnsignale gegeben, wie das Ausschalten politischer Gegner oder die Kriege gegen Georgien, Tschetschenien, die Annexion der Krim? Die Journalisten Georg Maskolo und Katja Gloger haben dazu ein Buch geschrieben. Das Versagen. Und darin wird aufgezeigt, wie blind die deutsche Politik gegenüber Wladimir Putin war. Im November waren Maskolo und Gloger zu Besuch bei meiner Kollegin Chelsea Speaker und sie sprachen Klartext.
Ganz sicher im Jahr 2014, als klar ist, dass für Wladimir Putin Krieg, auch der große Krieg, Bestandteil seines politischen Instrumentenkastens ist. Und unsere Antwort darauf ist, dass wir unsere Abhängigkeit vom russischen Gas, Stichwort Nord Stream 2, nochmal ausweiten. Dass wir uns nicht um unsere Bundeswehr kümmern, dass wir uns nicht um die Resilienz dieser Gesellschaft kümmern, Stichwort hybrider Krieg, wie wir das heute nennen. Und solche Momente gibt es zu viele, in denen nichts daran falsch ist, zu versuchen, mit Russland im Dialog zu bleiben, aber wo wir kritisieren, dass wenn die Konsequenz daraus ist, dass man an keiner Stelle sagt, bis hierhin und nicht weiter, hier setzt dieses Land auch mal seine beträchtliche politische und ökonomische Macht ein, um zu demonstrieren, dass ein bestimmtes Verhalten Konsequenzen nach sich zieht, dann ist das der Fehler, den wir in der deutschen Russlandpolitik ausmachen.
Fazit: Es war ein in jeder Hinsicht außergewöhnliches Jahr. Aber am Ende gilt, was schon Goethe wusste. Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen. Und schön, schön war es in diesem Jahr mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Lassen Sie es uns so auch im nächsten Jahr halten. Und bis dahin bleiben Sie aufrecht. Irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.